ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Hubertus Meyer-Burkhardt, herzlich willkommen
guten
in
Morgen.
SWR 1 Leute.
Guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier Gast sein zu dürfen.
Ja, schön, dass Sie hier sind. Sie sind einem Millionenpublikum durch die NDR Talkshow bekannt. Ja, da werden die Gäste immer mit so einem kleinen Film in einem Einspieler vorgestellt. Jetzt haben wir im Radio leider keine Filme, aber Sie sind ja auch Fernsehproduzent. Also
ja. Was
müsste denn unbedingt rein in so einen Einspieler über Sie?
Ach du liebes Lieschen, hier wahrscheinlich meine Reiselust. Ich bin ein Fernwehmensch seit frühester Kindheit und Jugend. Ich habe, als ich Student bin, ich um die Welt getrennt. Also Reisen, das glaube ich wäre etwas. Das führt dann automatisch zum nächsten Punkt, der rein müsste. Vielleicht sind es drei Punkte. Der zweite ist, ich bin wahnsinnig gerne auf Lesereise mit meinen Büchern, so 70 Mal im Jahr. Das müsste auch, also wie ich, weiß ich nicht, vor einer ausverkauften Halle stehe und mein Entertainment-Programm mache, wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt wäre, glaube ich, der Wald. Weil ich bin ein Freund des Waldes und ich finde den Wald schöner als das Meer, ich finde den Wald schöner als die Wüste. Also in den Film müsste rein, ich stehe im Wald.
Okay. Ja, das sind doch schon mal schöne Punkte. Jetzt werden die Schlagzeilen heute natürlich bestimmt durch die Wahl in Sachsen-Anhalt.
Ja.
Da werden wir intensiv noch nach den Wahlen dann in MacPom und Berlin nach den Landtagswahlen dann drauf eingehen. Aber dennoch kurz, Sie haben ja einen Bezug zu Sachsen-Anhalt, nämlich welchen?
Ja, meine Mutter und meine Großmutter stammten aus Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg an der Elbe. Ich habe in der Tat einen Bezug. Ich habe auch gerade in Dessau gelesen im Theater von Dieter Hallervorden und bin gerne in Weimar. Meine Haltung, ich bin natürlich maßlos traurig und enttäuscht, dass die AfD so erfolgreich ist, aber meine Haltung ist, und das ist meine Haltung mein ganzes Leben lang gewesen, das ist Demokratie. Und ich werde jetzt wahrscheinlich mehr Lesungen in Sachsen-Anhalt annehmen, als ich das vorher angenommen habe, weil ich werde lustvoll, optimistisch, zuversichtlich für die Demokratie kämpfen und für andere Parteien, die, wie man so schön sagt, in der demokratischen Mitte sind.
Ja, jetzt haben Sie gerade gesagt, Wittenberg, die Lutherstadt. Luther hat vor mehr als 500 Jahren gesagt, man müsse dem Volk aufs Maul schauen. Haben das womöglich so manche etablierten Parteien verlernt, dem Volk direkt aufs Maul zu schauen?
Ich weiß nicht, ob eine Partei oder ob ein Politiker unbedingt die Volksstimmung immer teilen muss. Weil im Volk ist oft eine Stimmung und ein Trend. Und ich glaube, ein wirklicher Staatsmann hat auch mal den Mut, sich gegen das Volk zu stellen und zu sagen, es mag sein, dass ihr das so seht, aber ich sehe das so und ihr könnt mich ja gegebenenfalls abwählen, weil ich das so sehe.
Kann man nur keine Politik mehr machen?
Ja, dann kann man, ja, es ist eine schwierige Frage, was glaube ich, stimmt ist, dass die Koalition im Moment eine tragische Koalition ist. Die CDU konnte keine konservative Politik machen, daran hat sie die SPD gehindert. Und die SPD konnte keine sozialdemokratische Politik machen, daran hat sie die CDU gehindert. Und damit haben die sich gegenseitig lahmgelegt. Und ich muss auch mal als Wähler sagen, die Repräsentanten beider Koalitionäre, also beider Parteien, finde ich jetzt auch nicht wahnsinnig charismatisch. Muss ich leider sagen. Andererseits warne ich auch davor, immer auf die Politiker der demokratischen Mitte so einzudreschen, weil wir alle könnten ja uns auch zur Wahl stellen. Wir könnten ja auch in die Parteien gehen, von den Linken bis zu den Grünen, SPD und CDU und selber Politik machen. Das ist ein mühsames Geschäft.
Es ist bequem, sich immer zu beschweren.
Es ist bequem, sich immer zu beschweren. Und man kann auch, finde ich, vom Staat nicht immer erwarten, dass er alle Probleme löst. Ich denke, das ist vielleicht ein Fehler gewesen, um Ihre Frage nochmal aufzugreifen von vorhin. Wir erwarten vom Staat, dass er immer einspringt, wenn es einen sozialen Engpass gibt. Auch Firmen erwarten das. Die werden schlecht gemanagt, dann sind sie systemrelevant und dann kommt der Staat und sagt, wir retten dich. Der Staat ist ein bisschen so wie der reiche Vater eines verwöhnten Sohnes. Und der Sohn benimmt sich daneben oder kommt in einen finanziellen Engpass und der Vater gibt sofort Geld und dann ist es ein guter Vater. Ein guter Vater ist auch mal der, der sagt, Sohn, du bist jetzt alt genug, übernimm Verantwortung für dich selbst.
Und das Chaos sei willkommen, denn die Ordnung hat versagt. Wer hat's gesagt, Hubertus Meyer-Burkhardt?
Ja, ich hab es zitiert, Karl Kraus, glaube ich.
Ja, ganz genau.
Das war Karl Kraus, ja.
Ja, in SWR 1 Baden-Württemberg sprechen wir nämlich mit dem Gastgeber der NDR Talkshow. Jetzt haben sie ein Buch gemacht über Zitate, die ihr Leben im Grunde, ja, die sie durch ihr Leben begleiten. Wann haben sie angefangen, Zitate aufzuschreiben?
Also über all meine Bücher ist so eine Überschrift, die heißt Optimismus. Und ich glaube, Optimismus ist jetzt kein Talent oder etwas, was einem geschenkt wird, sondern Optimismus ist eine Haltung zum Leben und eine Kraftanstrengung, die ich mir übrigens auch jeden Tag wieder neu erarbeiten muss. Und weil Sie gerade meine Großmutter erwähnten, die hat ja das ist ja auch der Buchtitel gesagt, die Sonne scheint immer.
Ja.
Für die Wolken kann ich nichts. Ja. Ja. Und meine Großmutter hat in diesem Zitatebuch, das Buch meines Lebens, haben Klügere geschrieben, insofern eine Rolle, weil ich das Buch ja vor 50 Jahren begonnen habe zu schreiben, ohne zu wissen, dass ich es je veröffentliche. Und meine Großmutter hat natürlich bei vielen dieser Zitate eine Rolle gespielt, weil ich mit ihr diskutiert habe.
Ja.
Ja, das war eine leidenschaftliche Kämpferin und eine rhetorisch starke Frau.
Ja.
Und ich habe das gemacht, weil diese Zitate, Optimismus, die haben mir Orientierung gegeben, die haben mir Zuversicht gegeben, die haben, ich habe mich mal geärgert über ein Zitat, was ich reingeschrieben habe. Aber ich bin ohne Vater aufgewachsen und ohne Geld. Und da habe ich damals gedacht, ich knabbere mal das kulturelle Erbe an, wenn es schon kein materielles Erbe gibt bei mir. Und das führte zu dem Buch.
Mit 15 schon im Staatstheater in Kassel auf der Bühne gestanden.
Ja.
Also wussten, jetzt haben Sie gerade du gesagt, wollen wir uns dann duzen?
Ich finde das schön. Also ich bin ja 3000 Jahre älter als du. Also ich biete dir jetzt feierlich das Du an. Also, was für ein Fest.
Ja, aber schon, hast du so früh schon gewusst, ich will auf die Bühne, da zieht es mich hin?
Ich wollte nie auf die Bühne. Das ist das Komische. Das war ein merkwürdiger Moment, so als ob man sich in eine Frau verliebt. Ich bin aufs erste Mal mit 15, 16 auf die Hinterbühne des Staatstheaters Kassels gekommen. Und da war so ein merkwürdiger Geruch. Und der Geruch war Staub und Schweiß und das Parfum des Inspizienten. Der Inspizient ist der Abendregisseur. Und da habe ich gedacht, das ist interessant. Ich wusste, ich will mal was mit Unterhaltung machen. Ob ich jetzt schreibe, ob ich Filme produziere. Darauf ist es ja hinausgelaufen dann, Filme produziere oder eine Talkshow moderiere, das wusste ich freilich noch nicht. Aber ich wusste, ich will auf die Filmhochschule gehen, in München, was auch geklappt hat, und diesen Weg gehen. Aber heute bin ich natürlich vor allen Dingen auf der Bühne mit meinen Büchern.
Wobei das ja schon interessant ist zu sagen, ja, über so einen Geruch hat mich dahin gelockt. Ist es so, dass du, weil du den Wald eben erwähnt hast, auch im Wald gibt es ja einen besonderen Duft, ja, klare Luft. Bist du besonders geruchsaffin?
Ich sammle Parfums, aber von kleinen Herstellern. Also nicht diese großen Marken, aber von kleinen her. Ich bin total geruchsaffin. Und der Wald, im Wald ist es am schönsten, wenn es drauf regnet. Im Sommer. Das liebe ich. Da könnte ich mich die Leute würden denken, ich habe eine Meise. Aber ich könnte mich im Wald auf den Rücken legen und so in das Blätterdach gucken und das regnet so runter in der Wärme. Das liebe ich. Also ja, ich bin sehr geruchsaffin und wir haben ja in der deutschen Sprache auch, die Nase wird ja häufig bemüht. Du stinkst mir, ich kann dich nicht riechen, verdufte, ich habe die Nase voll. Also die Nase wird in der deutschen Sprache viel häufiger zitiert als das Auge und das Ohr.
Interessanterweise ist ja auch die Nase, das Geruchsgedächtnis, das intensivste Gedächtnis, was wir haben. Also mit Erinnerungen verbinden wir ganz häufig Gerüche.
Ich kann ja eine geradezu intime Beichte machen. Meine erste erotische Erfahrung, wobei wir müssen uns, da war ich 14, das war das erste
Jahr. Wir senden am Vormittag.
Ich werde das wertkonservative Publikum werde ich berücksichtigen. Aber es ist sehr harmlos. Aber auf jeden Fall, wo es ein bisschen mehr war als Küssen, ja. Und das war auf einer Segelschule, und neben der Segelschule, also neben diesem Raum, wo es stattfand, war der Raum, wo diese Öljacken und noch heute, wenn ich, also diese
Die muss man ja auch manchmal einschmieren.
Und die, weißt du, diese gelben Dinger. Und noch heute, wenn ich irgendeine Öljacke rieche, ich will es anonymisieren, denke, ich nenne sie jetzt mal Tina, dieses Erlebnis, als ich 14 war, im positiven Sinn. Ich habe es doch jetzt so formuliert, dass selbst wertkonservative Menschen sagen können, das geht durch.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ich danke für das Verständnis.
Fernweh und Rock'n'Roll sind die beiden Energien, die mich ausmachen. Richtig. Wie kommst du zu diesem Fazit?
Ich hatte einen Vater, der war alkoholkrank und faschistoid und wir hatten kein gutes Verhältnis. Und ich habe meine Kraft gesammelt gegen ihn in der pubertären Phase mit Hilfe der Rockmusik. Also die Rockmusik war mein Rückenwind. Die Rockmusik war meine Stimulanz, optimistisch zu werden. Und er mochte natürlich keine langen Haare. Da habe ich gerade lange Haare.
Ja, die Rebellion.
Und insofern war Rod Stewart und Janis Joplin und Jimi Hendrix, das waren meine Freunde. Ja.
Ja.
Und also meine Freunde im übertragenen Sinne natürlich. Insofern war die Rockmusik, noch heute, wenn ich Rockmusik höre, ist das für mich so eine Quelle der Vitalität.
Lässt sich denn dann das so übertragen, dass die Musik eher Heimat ist als Orte, weil du unglaublich häufig umgezogen bist?
Ja, ich habe, was ich eigentlich bedauere, nie es geschafft, zu einer bestimmten Gegend in Deutschland eine so große Beziehung aufzubauen, dass ich sage, in der Gegend bin ich zu Hause. Leider, muss ich sagen, aber es hat auch Vorteile, weil ich eben ein Zirkuskind bin. Ich bin eine reisende Seele und fühle mich in Deutschland überall gleich, mehr oder minder wohl. Wobei ich eins sagen muss, meine Frau sagt immer, ich bin die deutsche Antwort auf Woody Allen, von dem ja bekannt ist, dass er, wenn er Manhattan verlässt, schon das Gefühl hat, er ist im Urwald. Ja. Ich bin ein Großstadtmensch, ein wirklicher Großstadtmensch. Ich liebe Großstädte.
60 Mal im Jahr bist du auf Lesereise. Da bist du ja nicht nur in den Großstädten, da kommst du auch in ländliche Regionen. Kannst du so auch die unterschiedlichen Mentalitäten in Deutschland ausmachen? Hast du da ein Gespür für entwickelt?
Ich habe vor allen Dingen, ich will mal so sagen, ich habe, ich glaube, ich darf einmal arrogant sein. Mein neues Buch ist jetzt Platz 4 der Spiegel-Bestsellerliste.
Herzlichen Glückwunsch.
Und das ist natürlich von 0 auf 4. Ja? Und ich glaube, der Grund ist, und da komme ich nämlich zu deiner Frage, sonst hätte ich es gar nicht erwähnt, ich bin halt mit all den letzten 3 Büchern durch wirklich alle Dörfer, alle Kleinstädte gezogen im Rock-Business würde man sagen, ich habe eine Fanbase aufgebaut. Ja. Und ich glaube, das zahlt sich ein bisschen aus. Und ich glaube, ich habe für mich die Beobachtung gemacht, dass in katholisch beeinflussten Gebieten, also im Westen und im Süden, die Leute schneller zu begeistern sind. Und in protestantisch beeinflussten Gebieten musst du sie dir erarbeiten.
Aber ist das eine Korrelation, die man wirklich so ausmachen kann? Vielleicht hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun.
Ja, du hast mich nach meiner Meinung gefragt. Ja. Ich kann das jetzt nicht soziologisch analysieren. Aber ich habe diese Beobachtung gemacht und da wir ja hier in Baden-Württemberg sitzen, muss ich sagen, ich habe ja einige Lesungen gemacht, da merkt man hier, dass der Wein wächst. Ja, also ich war in Baden-Baden und ich war in Brühl und im Theater dort, das übrigens sehr, sehr schön war. Ich werde übrigens demnächst im Zimmertheater bei Thomas Bockelmann sein. In Tübingen, der da sehr erfolgreich Theater macht. Ich hoffe, ich finde da eine Lücke, weil bei dem ist die Bude mal ausverkauft jetzt. Aber ich liebe Bühnen, ich liebe auch kleine Bühnen, also sowas wie das Zimmertheater in Tübingen oder Brühl hat auch ein wahnsinnig schönes Theater.
Da kommst du ja auch viel schneller in Kontakt mit den Menschen. Ich denke, das ist ja etwas, da ist der Geruch wieder.
Du riechst es und du trinkst die dürfen dann auch ein Glas Wein trinken, also bei Bockelmann vielleicht nicht, aber in Brühl durften die das und dann haben die schon einen leicht im Tee, was der Sache wahnsinnig hilfreich entgegenkommt. Wenn die schon den ersten Lemberger drin haben, liest es sich viel einfacher.
Was ist denn, ich könnte mir vorstellen, du kommst auch anschließend mit den Leuten ins Gespräch. Ja. Was ist die Frage, die dir am allerhäufigsten gestellt wird?
Woher holen Sie Ihren Optimismus? Und weil viele Leute wissen, dass ich eine Krebsdiagnose habe, viele Leute wissen auch, dass in meinem Leben, ich habe so ein paar Schicksalsschläge erlebt, die ich auch nicht weiter thematisieren möchte, aber der ein oder andere weiß es. Das ist die häufigste Frage, wo holen Sie Ihren Optimismus her? Das würde ich auch gern können. Und dann sage ich immer dasselbe. Dass Optimismus und Zuversicht eine Kraftanstrengung ist. Und meine Mutter sagt ja immer, glücklich sein ist eine Entscheidung. Und ich sage auch immer, ohne übergriffig sein zu wollen, wenn Sie in einer so traurigen, verzweifelten Situation sind, dass Sie den Optimismus in sich nicht mobilisieren können, dann würde ich jedem Menschen empfehlen, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, eine Therapie zu machen.
Ja, du hast sogar den Optimismus, deinen Tumoren Namen zu geben, nämlich Kafka und Shaw, weil sich so schlecht gegen was Namenloses kämpfen lässt?
Das war das Argument meiner wunderbaren Ehefrau. Die sagte, du kannst nur Feinde bekämpfen, die einen Namen haben. Und dann habe ich gesagt, ja, soll ich die Karts... Ja, das war ein Gespräch im Regen in Berlin und wir waren beide leicht beschwipst. Und da habe ich dann so im Spaß gesagt, soll ich die Karzi und Nom nennen? Ja. Und da hat sich gesagt, nein, benenn sie doch nach den Autoren, die du gerne liest, nämlich George Bernard Shaw und Franz Kafka. Und jetzt heißen die beiden Kafka und Shaw. Ich darf aber alle Menschen beruhigen, die sich jetzt Sorgen machen.
Die sind unter Kontrolle?
Die sind unter Kontrolle, verhalten sich anständig in meinem Körper. Ich spreche auch ab und zu mit ihnen und sage, benehmt euch anständig, seid ruhig faul, ich erwarte keine größeren Aktivitäten von euch. Da halten die sich dran. Und
ja, das heißt, was kannst du tun? Man möchte ja selber immer was machen damit.
Ja, ich habe gelernt, mit dem Krebs zu leben und kann auch nur jedem, ich bin ja nicht der Einzige auf der Welt, dem das passiert. Und mir ist es gelungen, zu dem Krebs eine kameradschaftliche Beziehung, nennen wir es mal so. Das sind zwei Kollegen, die in mir wohnen. Manchmal rede ich auch mit denen. Und ich konnte vor der Diagnose das Leben schon sehr genießen. Ja, ich war wirklich, man hätte mir das nicht noch extra beibringen müssen. Aber ich kann es jetzt noch mehr genießen und kann vor allen Dingen das Wichtige vom Unwichtigen besser unterscheiden.
Nur dennoch, wenn Menschen jetzt aktuell eine Diagnose bekommen, das ist sicherlich eine Einstellung, die muss erstmal wachsen. Wie war das, als du die Diagnose bekommen hast?
Da hat mir ein Freund einen Tipp gegeben, der dieses Schicksal ein paar Jahre vorher hatte. Hol dir viele Meinungen. Wenn du die Möglichkeit hast, geh zu mehreren Ärzten, geh auch mal zu einem chinesischen Heiler, hol dir aus vielen Quellen Meinungen, weil auch in der Wissenschaft ist es ja so, in Demokratien, dass Ärzte unterschiedliche Meinungen haben. Das ist ja auch gut so, weil du kannst in der Wissenschaft ja nicht per Ordre de Mufti vom Staat verordnen, so ist es. Und ich hatte ganz unterschiedliche Meinungen, auch von Medizinern, von klassischen Medizinern.
Kann aber auch verunsichern, oder nicht?
Ja, aber das ist dann Verantwortung zu übernehmen für sich selber. Natürlich kann das verunsichern, aber ich habe dann so ein weißes Blatt Papier genommen, habe die Vor- und Nachteile verschiedener Behandlungsformen draufgeschrieben und habe dann zu einem Arzt ein großes Vertrauen entwickelt. Und das ist jetzt 8, 9 Jahre her und das war Stand jetzt die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Und das heißt, was musst du regelmäßig tun?
Es geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Intime, ja. Aber ich nehme bestimmte Nahrungsergänzungsmittel. Ich verzichte auf rotes Fleisch. Ich verzichte auf Zucker weitgehend. Das fällt mir besonders schwer, wenn ich im Sommer vor einer Eisdiele stehe. Also ich gönne mir ab und zu. Aber wenn man, sagen wir mal, Krebszellen im Griff behalten möchte, sollte man, so blöd es vielleicht auch ist, auf rotes Fleisch, also Schwein, Rind, Kalb, verzichten. Mhm. Oder ja. Es maßvoll essen.
Ja, eben. Entzündungen,
genau. Aber es muss, ich bin überhaupt kein Missionar. Jeder verwaltet sein Leben und ich bin der Letzte, der jetzt irgendjemanden sagen möchte, mach es doch so.
Ja, was rauszuhören ist, eine große Selbstverantwortung ist einfach dazu.
Richtig.
Ich entscheide für mein Leben.
Richtig. Jetzt
könnte man, du gehst sehr offen mit den Dingen um. Du bist regelmäßig Gastgeber der NDR Talkshow. Guckst du dir da schon mal was ab, wie Menschen mit Schicksalsschlägen, mit Dingen umgehen in der Öffentlichkeit? Oder wie machst du das?
Naja, ich lerne, warum macht mir die Moderation der NDR Talkshow Spaß? Aus 3 Gründen. Erstmal ist es ein Vergnügen, mit Barbara Schöneberger zu arbeiten, jetzt seit so vielen Jahren. Das sind, glaube ich, 18 Jahre jetzt. Das ist einfach ein Geschenk. Ist ein wunderbarer Mensch, Barbara. Der zweite Punkt ist, ich habe die beste Redaktion der Welt. Wir haben uns seit 18 Jahren, wir diskutieren leidenschaftlich, wir haben uns noch nie gestritten. Das ist wie eine Familie. Der dritte Grund ist aber, jeder Mensch, dem man begegnet, so wie wir uns heute Morgen auch begegnen. Jeder Mensch ist ein Kosmos. Jeder Mensch hat seine Ängste, jeder Mensch hat seine Hoffnung, jeder Mensch hat eine Wunde. Also jeder Mensch ist ein ganz vielschichtiges Ereignis. Und natürlich trifft man sich, so wie wir jetzt auch, in gewisser Weise oberflächlich. Wir können ja uns ja, dann schalten ja alle Hörer ab, wenn wir jetzt anfangen, mal in die Tiefe zu gehen. Aber dennoch, man nimmt einen Eindruck mit von einem Menschen. Man nimmt irgendwie einen Satz mit von einem Menschen. Neulich war dummerweise nicht mehr welcher Schauspieler, aber ein Schauspieler sagte zum Beispiel einen Satz, den fand ich ganz, ganz toll. Der Satz heißt, wenn mehr Menschen Therapie machen würden, müssten weniger Menschen Therapie machen.
Ja.
Punkt.
Oder Doris Dörrie erwähnst du häufiger, die war ja auch in der Talkshow und hat einfach dir auch wahrscheinlich einiges mitgegeben.
Ja, Doris Dörrie sagt immer, verlass deine Blase. Ja? Also die lehrt ja Drehbuch an der Hochschule für Fernsehen und Film und die hat mir mal erzählt, dass sie die jungen Drehbuchautoren, die natürlich immer Geschichten schreiben, die aus ihrem eigenen Milieu kommen, sagt, geht mal ins Hofbräuhaus morgens und redet mal mit den Leuten, die morgens um 10 im Hofbräuhaus schon das zweite Bier trinken. Das ist ein ganz anderes
Milieu. Aus der Blase raus.
Aus der Blase raus. Und das ist etwas, das habe ich schon als Kind in Kassel gemacht, bin ich mit der Straßenbahn oder mit meinem Mofa in die Stadtteile gefahren, in denen ich nicht gewohnt habe und habe mit anderen Kindern gespielt oder mit anderen, ich hatte auch nie Angst, dank meiner Großmutter, ich hatte nie Angst vor Ausländern oder vor anderem Essen, anderer Kultur, anderen Religionen. Allerdings bin ich in einem Punkt auch sehr konsequent, keine Toleranz mit Intoleranten. Also ich bin schon für viele Religionen, aber das heißt auch, ob du Jude, Christ, Moslem bist, wir tolerieren uns alle gegenseitig.
Ja, und hier schreibt vielleicht ein Bruder im Geiste aus Rottenburg, nämlich Andreas, sagt, ich finde Hubertus super, aber auch Krebs, mein Tumor heißt Horst. Und ein Name für den Tumor bzw. das Problem hilft.
Aber finde ich, hat Andreas recht.
Wer auf die Jobs schaut, die du machst, also der wird eine ganze Menge finden. Fernsehproduzent, Dozent, warst im Vorstand von Axel Springer, ProSieben, Sat.1 Media, schreibst immer wieder Bücher. Bist du ein Workaholic?
Naja, Workaholic ist ja jemand, der süchtig ist nach Arbeit. Mir macht Arbeit Spaß. Ich bin kein begabter Urlauber. Ich bin kein begabter Ferienmacher. Das hat mir meine Frau jetzt mühsam beigebracht. Mit ihr macht's mir auch Spaß. Aber ich musste Ferien machen lernen, weil ich das Glück hatte, immer Berufe zu haben, die mir so viel Freude gemacht haben. Und ich habe, wie gesagt, ich hatte so ein Background, familiär kein Geld. Und ich habe diese an sich nicht ungewöhnliche Idee gehabt, am besten ist es voranzukommen, wenn man arbeitet. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist noch besser voranzukommen, wenn man arbeitet, wenn andere Ferien machen. Dann überholt man die natürlich. Und insofern, also ich bin auch am Strand nicht sehr begabt. Also wenn man mich unsympathisch sehen will, dann leg mich 3 Tage an einen Sandstrand. Dann fragst du dich nach 3 Tagen, wieso, der Roberto ist doch ein netter Kerl. Warum ist denn der so grantig plötzlich? Ich muss was machen.
Das ist interessant, das schreibst du nämlich, ihr seid so gegensätzlich beim Urlaub, du und deine Frau. Also du stehst ja wirklich eher auf Irland und auf den Regen, ist dir ganz sympathisch. Sie mag die Wüste.
Ja, das ist, also es ist eine sehr gute Ehe, aber auch die beste Ehe hat ihre Klippen, ich will es mal so sagen. Ja, aber wir gehen da liebevoll miteinander um. Also ich war jetzt mit der Dorothee in Namibia, weil sie die Wüste so liebt. Ich gucke mich immer um und habe Angst, es kommt ein Schakal um die Ecke und beißt uns in den Nacken. Die sind ja da irgendwie, also wenn man mal schon einen Schakal in der Nähe gesehen hat, denkst du, ach, bleib ruhig in der Ferne. Ja. Und sie kommt aber auch mit, wir waren auf Island, was ich jedem empfehlen kann. Also was macht man, wenn man unterschiedliche Temperamente und Geschmacksrichtungen hat in einer Ehe, die gut ist und harmonisch und liebevoll? Man tut dem anderen gerne einen Gefallen. Ja, das finde ich ja ganz wichtig, ne? Dass man nicht mit so einer Schnute daneben sitzt und sagt, na gut, dann komme ich mal mit nach Namibia, wirst schon sehen, was du davon hast.
Ne? Ja, ganz interessant. Ja. Ihr habt dann beide auch an einem Buch gearbeitet. Und dieses Buch ist auf einer Reise entstanden.
Richtig, auf der Queen Anne.
Ja, das Schiff, wo ihr dann unterwegs wart, an den unterschiedlichsten Orten, Temperaturunterschiede, 90 Zitate, die mich immer wieder begeistern, hast du es genannt.
Ja.
Habt ihr denn dann auch so über Zitate gesprochen? Ist es dann manchmal so, wenn man den ganzen Tag dann auch mit diesen Zitaten befasst ist? Oder hat sie dann Zitate, die sie im Leben begleitet haben, die sie dann auch dir schon mal sagt?
Ja, weniger. Also wir tauschen uns, während wir schreiben, nicht aus. Wir tauschen uns eher über Eindrücke aus. Also nicht, was hast du geschrieben? Also sie hat mich zum Beispiel mal gefragt, so ist nämlich auch der Titel entstanden, was ist eigentlich für ein Gefühl, wenn du jetzt so im Buch deines Lebens jetzt so bist? Und dann habe ich gesagt, weißt du, was das Komische ist, dass ich plötzlich merke, das Buch meines Lebens habe ja gar nicht ich geschrieben, sondern das Buch meines Lebens haben Klügere geschrieben. Deswegen heißt der Titel auch so, das Buch meines Lebens haben Klügere geschrieben. Und ich plötzlich habe so eine Dankbarkeit gehabt, diesen Geistern gegenüber und diesen irrenden und suchenden Männern und Frauen, denen ich was zu verdanken habe, nämlich Zitate. Und die Dorothee wiederum schreibt gerade einen Roman, wo ich aber nichts verraten darf, sonst wäre sie ziemlich sauer. Da hat sie mich so gefragt nach meiner Einschätzung übers Alleinsein, warum ich das gut kann. Ich kann gut allein sein und warum ich glaube, dass ich das gut kann. Und über sowas redet man.
Ja.
Aber wir lesen uns nicht gegenseitig was vor. Erst wenn das Buch fertig ist, dann ist sie meine erste Leserin und ich bin ihr erster Leser.
Jetzt wird es ganz still in SW1 Baden-Württemberg. Wir wollen ja auch über das Alleinsein sprechen mit Hubertus Mayer-Burckhardt. Aber Musik ist schon so ein großes Thema. Ne?
Ja, man schwirrt so weg mit seinen Gedanken, aber das möchte ich jetzt nicht verraten.
Also ich wollte gerade schon, die Frage lag auf der Zunge, aber Alleinsein war das Stichwort, was wir uns vorgemerkt hatten.
Ja.
Denn du bist jemand, der gut allein sein kann.
Ja, sehr gerne. Ich brauche es sogar. Also ich brauche das Alleinsein. Ich bin auch nicht so ein geselliger Typ. Die Menschen glauben alle, der produziert Spielfilme und der ist dauernd auf der Bühne mit seinen Büchern und der macht eine Talkshow. Das ist bestimmt so ein total geselliger Typ. Ich bin jetzt auch nicht ungesellig im Sinne von doof, ja. Aber wenn ich nicht 1-2 Abende in der Woche habe für mich, wo ich mich zurückziehe und lese oder dann ich muss ja auch irgendwo auftanken.
Ja, das muss man auch mal runterkommen und das verarbeiten.
Ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gerne alleine essen. Dann kaufe ich mir die Süddeutsche Zeitung oder die Zeitung vom Ort und verkrümele mich in irgendeine Ecke, sage dem Restaurantinhaber schon, setzen Sie mich irgendwo weit weg von den Leuten, weil nichts ist so peinlich, wenn neben dir ein Paar sitzt oder zwei Männer, die über was Vertrauliches besprechen wollen und die wissen natürlich, du hörst immer zu.
Ja.
Also ich will dann immer, ich setze mich auch vor die Toilette. Also Hauptsache, ich bin alleine und ich genieße das, nicht reden müssen.
Ja, und kommt das schon aus der Kindheit oder oft gibt es ja dann so Spuren, dass man sagt, ah ja, hat mich da, das hat mich geprägt, deswegen bin ich heute so.
Nico, es kommt bestimmt aus der Kindheit. Also ich war ein, was man damals ein Schlüsselkind nannte. Das heißt, meine Mutter musste arbeiten, sagte man ja damals. Sie musste auch wirklich arbeiten. Vater war weg, Geld war weg. Meine Mutter im Altersheim, wie schon erwähnt. Ich kam also nach Hause vom Gymnasium, so seit meinem 12., 13. Lebensjahr, und da war niemand. Und ich wurde natürlich wahnsinnig bemitleidet. Das habe ich auch ein bisschen ausgenutzt. Das will ich heute an dieser Stelle gerne zugeben. Aber ja, das ist ein bisschen traurig. So. In Wahrheit fand ich es herrlich. Ich bin nach Hause gekommen, keiner wollte was von mir. Ich habe schon damals wahnsinnig gern gelesen. Dann habe ich mir einen strammen Max gemacht, das ging immer am schnellsten. Ist auch das einzige Gericht, was ich kann, ist ein strammer Max, leider.
Doch.
Ja, ja, ich wollte immer kochen lernen, aber ich habe es nicht gemacht. Und dann bin ich Fußball spielen gegangen oder habe mich mit Freunden getroffen. Der Nachteil, den will ich nicht verhehlen, ich habe einfach konsequent nie Hausaufgaben gemacht. Also ich habe das Abitur gemacht eine Woche vor meinem 21. Lebensjahr. Jetzt wirst du einfach beim Nachrechnen merken, ja, dann kann er nicht die hellste Kerze auf der Torte gewesen
sein.
Aber
das stellen wir wahrscheinlich viele von uns fest bei Klassentreffen. Es sind nicht die, die die tollsten Jobs haben, mit den besten Zeugnissen gewesen. Also von daher spielt das vielleicht gar nicht so wirklich.
Dankeschön.
Und du hast etwas ganz, ganz Wertvolles heute mitgebracht ins Studio. Ich habe es eben ganz kurz anfassen dürfen.
Ja, du darfst es auch noch mal anfassen, ja, wenn du möchtest.
Das ist nämlich fast heilig, denn hier ist dieses Buch mit all den Aufzeichnungen. Und wenn wir mal reingucken, also das erste kommt nämlich von Stendhal. Prüderie ist auch eine Art von Geiz, und zwar der schlimmste von allen.
Ja.
Zu Stendhal gibt es zum Namen auch noch eine interessante Geschichte.
Ja, der hat das, man weiß es nicht genau, der hieß eigentlich ganz anders. Das kann ich, der hat einen französischen Namen gehabt, und der hat aber mal in Braunschweig in der Verwaltung gearbeitet. Und man nimmt an, dass er von der Stadt, die, glaube ich, auch in Sachsen-Anhalt ist, nämlich Stendhal, dass er diesen Sound dieses Stadtnamens so toll fand, dass er sich dann Stendhal genannt hat.
Ja.
Man nimmt an, er hat es nie persönlich bestätigt, dass es so sei, aber der Verdacht liegt nah.
Und von wann ist dieser Eintrag?
Naja, ich bin 1956 geboren, ich habe das Buch gekauft, vielleicht mit 16, also von 1972, schätze ich.
Ja.
Also das Buch ist, also naja, ich habe das. Welcher Autor kann schon von sich sagen, dass er 50 Jahre an einem Buch arbeitet? Allerdings habe ich nie darüber nachgedacht, es zu veröffentlichen.
Und es ist ja immer so schön zu spicken, vorne und dann auch auf die letzte Seite. Vielleicht magst du uns auch dein letztes Zitat
das mitteilen. Allerletzte Zitat ist, glaube ich, das ist von einer Freundin aus Mallorca. Das ist ein kleines Gedicht, das ist aber ganz, ganz süß. Mancher hat durch kluges Schweigen und in stillbescheidener Art das Geheimnis seiner Blödheit bis zu seinem Tod bewahrt. Von Mareile Wagner, ich will es ruhig erwähnen, eine Nürnberger Freundin in Mallorca. Das fand ich so herrlich. Es gibt aber noch ein anderes, was ich auch sehr mag, das ist ein bisschen ernster. Wer eine Tragödie überlebt hat, kann nicht ihr Held gewesen sein.
Singen kann ich nicht, aber denken wie der Wald. Hubertus Meyer-Burkhardt bei uns in SWR1 Baden-Württemberg. Hast du Lieblingsorte, wo es sich besonders gut denken lässt?
Im Wald. Im Wald. Ja, ich, also auf jeden Fall, ich kann nur alleine denken. Ich ziehe mich dann zurück. Ich kann ja auch Yoga, ich meditiere auch. Ich beherrsche den Sekundenschlaf. Also hoffentlich nicht in der Sendung jetzt, aber ich kann entscheiden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich wüsste, das wird ein langer Tag, dann könnte ich mich hier auf diesen Studioboden legen und würde eine Viertelstunde schlafen.
Das sagt man ja ganz besonders, die Profisportler, die können das wohl auch, weil der Körper muss ja so dann auch auf Punkt immer fit sein. Und hast du das dir beigebracht oder kannst du das so?
Ich habe das richtig gelernt. Also das kannst du dir nicht selber beibringen. Also meditieren und so muss man lernen. Und ich kann das ganz gut und das hilft mir auch. Also ich bin auch selten erschöpft. Ich kann mich so zurückziehen und sehe da aber sehr dämlich aus. Es gibt ein Foto, wie ich meditiere. Ich bin froh, dass es nicht in der Öffentlichkeit ist. Man wird nicht hübscher beim Meditieren.
Nur Sekundenschlaf und Meditieren ist ja was anderes.
Allerdings. Aber ich sehe in beiden Fällen dämlich aus.
Ja, aber ich wollte wissen, den Sekundenschlaf, hast du dir den auch beigebracht?
Nee, ich kann, sagen wir mal so, ich habe so eine Technik, die mir mal ein Psychotherapeut sagte. Der hat gesagt, wenn du nicht einschlafen kannst, dann denke nicht an Menschen, weil der Mensch triggert immer irgendwas. Du machst dir Sorgen um einen Mensch, du hast Sehnsucht nach einem Menschen, du ärgerst dich über einen Menschen. Denk an eine Landschaft, ohne die du liebst, ohne dass da ein Mensch drin vorkommt. Und ich denke dann an Kornfelder oder Feldwege oder Wald. Und ich denke nur an der Landschaft und nicht an einen Menschen.
Ist ja ähnlich wie Schäfchen zählen.
Ja, aber das sind ja auch Lebewesen und die machen Krach und die machen Mäh, Mäh,
Nein,
Mäh
das
und
ist
so.
Doch ganz beruhigend.
Das ist ja das Schöne an der Demokratie. Du zählst Schäfchen, wenn du einschlafen willst und ich denke an einen Feldweg, wo rechts ein Kornfeld ist und links ein Wald und dann merke ich, dass ich so langsam der Schlaf über mich kommt.
Ja.
Und das finde ich herrlich.
Jetzt stehe ich nur vor einer großen Herausforderung. Wie komme ich jetzt vom Einschlafen zu Rod Stewart?
Ganz
weil Rod Stewart ist die nächste Musik.
Das freut mich, also das freut mich übrigens sehr, weil Rod Stewart ist der Soundtrack meines Lebens. Ich habe die Stimme des ersten mal gehört, so 71, da war ich so 16 und das war Maggie May und da habe ich gedacht, als ich die Stimme gehört habe, habe ich gedacht, ich muss nach London, weil da wartet die Welt auf mich, aus Kassel kommt, ja, und Rod Stewart, die Stimme und dieser Sound, noch heute ist für mich musikalischer Optimismus, Zuversicht, Rock'n'Roll und ich rechne es dir hoch an, dass du jetzt Rod Stewart spielst, nämlich, meine Damen und Herren,
Du kannst die Anmoderation machen.
Meine Damen und Herren,
genau.
Ich freue mich, die laufende Nummer 2 aus. Nein, Quatsch, hat man es früher mal gehabt. Nein, ich freue mich, einen Song von Rod Stewart, der in Tom Waits geschrieben hat, Downtown Train.
In S1 Baden-Württemberg 90 Zitate, die mich über... immer wieder begeistern. Hier habe ich was Falsches aufgeschrieben. Hubertus Meyerburg hat für uns. Ich wollte nicht einen anderen Titel deinem Buch verpassen, jetzt noch kurz vor Ende der Sendung. Aber man erfährt ja ganz viel über dich. Also einmal über die Zitate, die dich begeistern, aber auch zwischendrin verrätst du dann viel. Zum Beispiel auch, dass du früh den Plan hattest, niemals untertan zu sein. Zeichnet dich das wahrscheinlich auch beruflich aus, ne? Also du hast dich da nie so richtig festgelegt.
Also ich habe nichts gegen Hierarchien, weil eine Hierarchie brauchst du und einer muss der Kapitän sein und der andere muss sagen, okay, du bist der Kapitän, wir gehen. Also klar, eine Firma kann man nicht führen, ohne dass einer vorangeht und das finde ich auch gar nicht schlimm. Ich habe übrigens schon in Werbeagenturen und ganz früh immer weibliche Chefs gehabt und fand das super, also um das auch mal zu sagen.
Wobei, ist da der Unterschied wirklich so groß? Weil es kommt doch, man sagt dann immer, ja, Frauen seien die besseren Chefs. Ist es nicht, am Ende kommt es darauf an, wie jemand verantwortungsvoll mit dem Thema Macht umgeht?
Also ich glaube, Frauen sind weniger eitel. Männer haben schon diese Attitüde, ich sag mal, wie es richtig geht. Ich will dir was sagen und es ist eine These, die ich ganz spannend finde, die ich aufgestellt habe. Ich sage nicht, dass Frauen die besseren Menschen sind, aber ich glaube, wenn in Russland, Amerika, der Türkei, Israel, USA weibliche Regierungschefs, weibliche Präsidentinnen wären, hätten wir weniger Kriege.
Die These kann man jetzt schlecht nachvollziehen, weil es ja auch in der Vergangenheit wenige Diktatorinnen gab und man dann immer schwer sagen kann, wie wäre es wohl.
Ich erlebe aber Frauen konsensualer. Es sind ja meine Beobachtungen.
Ja, da hast du vielleicht die größere Lebenserfahrung.
Das ist aber sehr charmant, was du jetzt sagst. Nein, weil meine Beobachtung ist zum Beispiel, dass Männer sich sehr über die Funktion definieren und Frauen sich mehr über die Person definieren. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe ja schon erzählt, ich gehe gern allein ins Restaurant. Automatisch hört man ja, was an Nebentischen gesprochen wird, auch wenn man so tut, dass man das nicht hört. Ich bin da ein Meister. Die glauben, alles interessiert mich nicht, ich höre jedes Wort. So. Ich erlebe 4 Freundinnen, die sich treffen. Sie reden über Beziehungen, was ja das spannendere Thema ist. Ich höre 4 Männern zu, die sich treffen. Sie reden über Job, Fußball, fragen am Anfang vielleicht mal ganz kurz, wie geht's so zu Hause, aber bloß keine zu lange Antwort. Männer interessieren sich, Männer haben an ihrem Sakko so Anstecknadeln, wo sie sagen, ich bin Mitglied in dem und dem Clubverein und so. Das kenne ich bei keiner Frau.
Meine Aufgabe ist es dann ja wieder kritisch nachzufragen. Wäre
unbedingt.
Dann vielleicht ja auch der Grund, warum die Frauen vielleicht wirtschaftlich dann eben nicht so erfolgreich sind, weil sie erstmal abklopfen, wie geht's denn Oma, Opa, Kindern und allem und vielleicht die Dinge, die dann wirtschaftlich interessant wären, gar nicht thematisiert werden.
Ich würde dir gerne widersprechen, aber ich kann dir nicht widersprechen, weil ich teile deine Meinung, die in dieser kritischen Frage durchleuchtet. Was ich nämlich wirklich glaube, ist, dass du hast mich jetzt nicht gefragt, ob ich für die Quote oder gegen die Quote bin. Ich war lange gegen die Quote. Heute muss ich aber sagen, ich habe dazugelernt. Aus meiner Sicht, ich bin für die Quote. Warum? Weil ich glaube, wir haben über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, Frauen benachteiligt durch Männernetzwerke. Und ich glaube, es ist jetzt eine Zeit, wo man Frauen helfen muss, zumindest prozentual in eine Richtung zu kommen, dass sie am Verdienst, also dass sie sowieso dasselbe verdienen wie Männer. Ich meine, da müssen wir nicht drüber reden, dass das immer noch nicht der Fall ist, ist ein Skandal. Aber ich glaube, die Frauen brauchen, was heißt ich glaube, ich bin davon überzeugt, Frauen brauchen die gleiche Teilhabe in Politik, Firmen, wo auch immer. Und
auf der anderen Seite komme ich wieder zu deiner Großmutter, die ja einen großen Einfluss auf dich hatte. Die hat ja früher es auch schon geschafft, sich das zu nehmen, was wichtig war.
Meine Großmutter war eine Anarchistin. Meine Großmutter hätte hier im SWR nie eine Chance gehabt, weil sie hätte alles, was man ihr erzählt, nee, sehe ich nicht. Berlinerin, ja, sehe ich nicht ein, mache ich nicht, ja. Meine Großmutter, das ist, aber du kannst nicht von jeder Frau erwarten, dass sie das Selbstvertrauen meiner Großmutter hat. Ja, meine Großmutter hat im Neinsein, im sich verweigern eine Erotik empfunden. Das ist meine tiefe, mache ich nicht. Kannst du vergessen, wa? Das war eine andere, weißt du, es gibt natürlich immer Menschen in jeder Generation, die außerhalb der Regel stehen, weil sie ein bestimmtes Selbstvertrauen haben, ein bestimmtes Selbstbewusstsein haben.
Das wäre doch schön, eher dahin zu appellieren, anstatt dass man das mit einer Quote hinbiegen muss.
Du musst aber auch die Frauen mitnehmen, die das Selbstvertrauen nicht haben. Du musst auch die Frauen mitnehmen, die das Selbstvertrauen erst kriegen auf dem Weg zum Ziel.
Sind die denn dann in der richtigen Position?
Das
oder muss man
nicht.
Vielleicht das auch hinterfragen?
Also ich kann mich ja nicht um alles kümmern. Ja. Ja. Ich meine, aber ich bin auch nicht, das Schöne an der Debatte ist ja, ich finde an der Debatte wahnsinnig gut, dass man nicht den anderen überzeugen will, sondern dass man die eigene Position überprüfen will. Das hat Thomas Bockelmann, der Intendant des Theaters, des Zimmertheaters in Tübingen, mir gestern, als wir in Cannstatt auf dem Marktplatz gesessen haben und 24 Rotwein getrunken haben. Hat er mir gesagt, und das finde ich das Interessanteste auch in unserem Gespräch, dass ich dich jetzt nicht überzeugen will, sondern ich überprüfe, während ich das dir erzähle, ob meine Position die richtige ist.
Und das ist doch das Schöne.
Das ist das Schöne.
Ja, und eine Streitkultur ist uns vielleicht auch verloren gegangen.
Deswegen sollten wir diese Sendung jetzt um 2 Stunden verlängern und das einfach mal üben.
Macht Spaß mit dir.
Keine
also,
Musik, ja. Aber wir führen jetzt eine endlose Debatte, bis uns keiner mehr zuhört.
Genau. Ja, genau. Also die nachfolgenden Sendungen verschieben sich
auf unbestimmte Zeit. Genau. Ja, genau.
Ich sag vielen Dank fürs Kommen.
Ich sag danke, dass ich nach Stuttgart in diese wunderbare Sendung kommen durfte, Nicole, die ich immer mal wieder gesehen habe. Und insofern, als ich hörte, dass ich hier eingeladen bin von dir, habe ich mich sehr gefreut.
Und du kommst ja wieder nach Baden-Württemberg, bist bei zahlreichen Lesungen. Also von daher werden dich die SWR1-Hörerinnen und Hörer wieder treffen können.
Ich freue mich drauf.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.